Herzlich willkommen bei deiner Wissensquelle rund um das Thema Cashflow oder genauer gesagt passiven, positiven Cashflow. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir nennen das Ganze auch Curry. Das kommt von dem Wort Recurring Income. Also Curry soll gebrandet werden als Wort für passiven, positiven Cashflow, damit nicht jeder immer das Wort so lange ausführen muss. Das ist nämlich ein schwieriges Wort. Vielleicht schaffen wir es ja mal in den Duden rein. In dem Podcast geht es hier grundsätzlich um Immobilien, Aktien, Cashflow, produzierende Produkte, Weiterbildung, Startups, Events, alles, was irgendwie dir helfen kann, Cashflow aufzubauen. Und unser Ziel ist es, dass du das langfristig schaffst, von einem Teil deines Cashflows zu leben, sodass du einen anderen Teil noch reinvestieren kannst, um weiteren zu produzieren. Heute zu Gast haben wir Manuel Ellwanger. Ganz besonders interessant, weil wir über das Thema Aktien, ETFs sprechen werden. Das haben wir noch nicht so häufig gemacht in dem Podcast. Deswegen herzlich willkommen, Manu.
Servus, Tobi.
Schön, dass du heute bei uns bist. Extra angereist. Aus Reutlingen, oder?
Aus Reutlingen, genau. Weit.
Weit angereist.
Weit angereist, ja.
Direkt mal, bevor wir starten, 2023 war ja ein krasses Jahr. Da ist ziemlich viel passiert. Was war so dein größtes Learning daraus?
Also ganz klar wieder Prognosen, na, sind immer dazu da, beziehungsweise nicht, weil Experten Expertisen zeigen, sondern weil sie gefragt werden. Wir hatten ja im letzten Jahr ganz grausame Prognosen am Kapitalmarkt, eigentlich durchweg, ja, wenn man sich so an Ende 2022 erinnert, hat sich dann komplett ins Gegenteil gedreht. Wir hatten letztes Jahr wirklich ein Kursfeuerwerk, sage ich jetzt mal, an den Kapitalmärkten. Und so kann es natürlich auch gerne weitergehen. Ja.
Bist du eigentlich abgelenkt von meiner neuen Meta-Glasses?
Nur ein bisschen.
Ja. Ich wollte es mal ausprobieren, mal sehen, das schneiden wir vielleicht ins Video rein. Komm, auf jeden Fall, nice. Also die Perspektive ist lustig nachher.
Ja,
man kann okay. Noch Musik hören.
Ja, geil, super.
Oder ein Podcast über die nächsten Aktienthemen. Ja, danke dir. Also ja, 2023 war anstrengend. Im Immobilienmarkt kann ich ja ein bisschen mitreden. Da habe ich so das ein oder andere erlebt. Im Aktienmarkt ist es jetzt nicht ganz so 100% mein Thema, aber wir wollen uns ja alle weiterbilden. Deswegen beschäftigen wir uns ja mit dem Thema und machen hier zusammen den Podcast. Die meisten werden dich kennen. Euer Name spielt ja so hier die eine oder andere Rolle. Es gibt ja ein bisschen was bei euch so im Finanzwesen passiert ist. Aber bevor wir vielleicht da zu den Themen kommen, vielleicht kannst du ein paar Sätze zu dir sagen. Wie hat alles angefangen? Wo kommst du her? Schule, Ausbildung, Master, Doktor, Professur, nicht fast. Eigener Weg. Was ist so passiert? Vielleicht können wir mal da ein bisschen drüber reden, weil es interessiert ja auch immer die Menschen, wo der Weg gestartet ist und wo es dann hingegangen ist.
Ja, das sage ich mal über Umwege. Also ich bin jetzt nicht der klassische Akademiker, wie man jetzt, sage ich mal, so aus der Finanzbranche kennt, so bei den Experten, sondern das Ganze ist auch ein bisschen mit Umwegen passiert. Im Prinzip ist es so, dass ich mich ja für Kapitalmärkte, ökonomische Zusammenhänge eigentlich schon seit der frühen Kindheit interessiere. Ich habe auch früher ganz gerne auch Diskussionen mit meinen Lehrern angefangen in der 6. Klasse, 5. Klasse.
Das heißt, du hast in der 5. und 6. Klasse denen dann erklärt, warum die Daimler-Aktie gerade gut oder schlecht ist? Oder
wie kann ich mir das vorstellen? Weniger. Es gab eher, gerade in Bezug auf die Globalisierung, war damals so, dass meine Lehrerin in der 6. Klasse gemeint hat, dass es gar keine Nachteile bei der Globalisierung gibt und alles ist super, vor allem das Thema Just in Time. Wer sich vielleicht daran erinnert, es gab so, dass die großen Firmen gar keine eigenen Lager mehr hatten, sondern immer das Teil, was für den Bau jetzt beispielsweise von einem Auto gebraucht wird, immer genau dann just in time geliefert wird, wenn es benötigt wird. Das Ganze funktioniert natürlich sehr gut in der perfekten Welt ohne Krisen und da habe ich damals einfach schon gesagt, so ja, das ist ja schön und gut, aber sollte es mal wirklich mal zu irgendwelchen größeren Krisen kommen, ja, und Lieferkettenschwierigkeiten, dann wird das natürlich ein großes Problem auch für die Wirtschaft. Deswegen sollten auch Unternehmen vor allem in Lagerkapazitäten investieren. So, das hat dir nicht so ganz gefallen?
Finde ich auch gut, weil dann haben wir mehr Auslastung bei unseren Logistikflächen.
Beispiel, genau. Also es hätte viele Vorteile. Natürlich wären die Margen nicht mehr ganz so hoch, aber durchaus sicherer, vor allem in diesen Zeiten, wenn jetzt mal gerade wieder ein Schiff im Suezkanal schräg liegt oder wenn irgendwelche Terroristen Containerschiffe angreifen, wie wir gerade im Roten Meer sehen. Und das hat ihr nicht so ganz gefallen. Und dann wurde ich auch zum Direktor zitiert, ja, weil es kann nicht sein, dass jemand in der 6.
Klasse... Das heißt, du warst ein Querulant.
Ja, ein bisschen Rebell war ich schon.
Rebell.
Ja, ein kleiner Rebell, also deswegen Grüße an meine Lehrer früher.
Hoffentlich sieht's jemand.
Ich war trotzdem immer sehr nett.
Ja, sehr nett bist du, das kann ich auch bestätigen, ja.
Aber Regeln waren jetzt nicht so ganz meins.
Mhm. Ja. Ja gut, aber manchmal muss man ein bisschen tricky sein, um irgendwie voranzukommen im Leben.
Das ist absolut, man muss clever sein.
Ja, ja,
clever ist ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall dann... ist mein Weg tatsächlich, war ich dann im Internat in Baden-Baden, war dort auch ein Wirtschaftsgymnasium und das hat mich auch alles ja, ziemlich interessiert. Bin dann aber komplett, sage ich mal, in eine andere Branche rein, und zwar in die Referenten- und Veranstaltungsbranche. Mhm. Habe da meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht. Habe viele große Events begleitet, sehr viele auch tolle Top-Speaker, Unternehmer kennengelernt, mit denen sogenannte Positionierungen durchgeführt. Also gerade
was wäre das dann genau, so eine Positionierung?
Für jemanden, ja, das ist im Prinzip kann? So. Beispiel, Carsten Maschmeyer war natürlich sehr, sehr erfolgreich in dem, was er getan hat mit der AfD etc. Und die Leute wollen dann natürlich ihre Erfahrungen auch gerne auf der Bühne präsentieren. Mhm. So, jetzt sind es aber meistens nicht die besten Redner und die wissen auch nicht so ganz genau.
Noch nicht,
ja, ja. Dafür waren wir dann dafür da und wir haben die dann positioniert. Das heißt, das Beste von denen im Prinzip rausgeholt, zu gucken, was interessiert denn Unternehmer, Entscheider von Firmen da draußen, welche Themen, und haben die dann positioniert, Bühnenauftritte, sage ich mal, ermöglicht, mhm, auch über die Wissensforen. Und, sage ich mal so, den Persönlichkeiten dann auch den Eintritt in die Referenten- bzw. Speaker-Branche dann auch geebnet. Ja, und das waren auch sehr interessante Kandidaten wie Jochen Schweizer, Carsten Maschmeyer, Hans-Rudolf Wörl, Oliver Kahn und.
Alles Namen, die man schon mal gehört hat.
Ja, das sind alles Namen, die sind natürlich sehr, sehr bekannt. Und
konntest du mit dem einen oder anderen auch einen privaten Draht aufbauen?
Ja, ja. Also gerade über das Thema war dann auch so, wenn man die Leute dann vor sich sitzen hat, möchte man die natürlich auch fragen, was sie so machen, mhm, ja, und wie sie es machen.
Ja.
Und generell, wenn man so da drin sitzt, merkt man auch gleich diese Atmosphäre, ja, also da wird nur nach vorne gegangen, nicht einmal zurückgeblickt.
Okay.
Ja, es gibt nur einen Weg geradeaus und die Leute haben auch wenig Zeit, also da kann man auch nicht viel umherreden etc., sondern die haben ihren Tagesplan, die haben ihren Fokus und vor allem kann man einfach extrem viel daraus lernen.
Ja, ja,
und ich habe dann auch immer ganz gerne gefragt, ja, wie legt denn ihr das Geld an?
Das wollte ich, das wäre direkt meine nächste Frage gewesen.
Genau, das hat mich immer interessiert, im Prinzip, wie verteilen die ihr Geld, beziehungsweise auch die Allokation nennt man sie ja, im Prinzip, wo da überall rein investiert wird, beispielsweise den Henry Maske hat ziemlich viele McDonald's, die er betreibt.
Ja, also die gehören ihm selber?
Gehören ihm selber, genau.
Das heißt, gehören ihm auch die Gebäude?
Nee, weißt du, die können ja meistens immer McDonald's selber
als Immobilienunternehmen. Das war die Frage, ja, als größtes Immobilienunternehmen, also eins der größten Immobilienunternehmen, genau, der Welt. Ja.
Und wer den Film The Founder geguckt hat, übrigens ein sehr, sehr geiler Film, der kann sich dann auch gucken, dass McDonald's ja eigentlich weniger Geld verdient mit Burgern,
sondern eher
mit,
wirklich, ja,
mit Immobilien.
Ja, das stimmt. IKEA übrigens, eins der größten Gastrounternehmen der Welt. Ja, interessanterweise.
Und Starbucks ist auch eine Bank, ne?
Richtig. Ohne Lizenz.
Ohne Lizenz, glaube ich. Unter den 20 größten in den USA, wenn man sich mal so überlegt, was die so für Kundengelder aufbewahren.
Ja, ja. Die einen haben Köttbullar, die anderen haben Gelder, die sie unverzinst benutzen können und leveragen. Das ist auch sehr wertvoll. Genau. Das macht auch ein bisschen Curry.
Ja, ist auf jeden Fall gut. Genau. So, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren kurz bei Henry Maskes Geldanlage und sind über die McDonald's gestolpert und wie die, sagen wir mal, die ein oder andere bekannte Wirtschaftspersönlichkeit auch mal ihr Geld parkt und Cashflow erzeugt.
Haben sie dann auch erzählt und das war auch alles sehr interessant. Und
weißt du, wie viele McDonald's er hat?
Oder ist das was man
damals teilen
waren
kann?
Das 12 Stück, also soweit ich weiß,
und
das war 2016 rum. Also das ist ein paar Jährchen her.
McDonald's ist gut gelaufen, die haben sich ja auch schlau entwickelt.
Ja, doch.
Ist das auch eine Aktie, die du schon mal in Betracht gezogen hast?
Jein, also ich habe sie selber nicht.
Wir machen keine Anlageempfehlung hier.
Also ich hab selber die McDonald's-Aktie nicht.
Ich auch nicht.
Wobei, nee, das ist eine Lüge. Ich habe sie.
Wahrscheinlich über den ETF.
Über den ETF, genau. Mhm. Ja, also über mein Kernportfolio, mein Weltportfolio, habe ich so ziemlich jede Aktie drin, die Rang und Name hat. Mhm. Ja, also von klein bis groß, von jeglicher Region, Anlageklasse, etc. Da ist dann schon auch bestimmt die McDonald's-Aktie zu finden. Aber jetzt als Einzeltitel habe ich sie nicht mehr.
Aber bevor wir zu tief in das Thema einsteigen, du bist dann quasi in dieser Speaker-Veranstaltungsbranche groß geworden, hast da deine Kontakte und Erfahrungen gemacht so im Berufsleben. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann war es auch immer so, dass ich natürlich nebenher mich immer für das Thema Kapitalmärkte, Märkte, ökonomische Zusammenhänge interessiert habe. Mhm. Und sage ich mal, immer dann, wenn ich nicht in der Speaker- und Veranstaltungsbranche war ich in der Finanzwelt. Mhm. Ja. Und weil es mich einfach extrem interessiert hat und auch gerade wegen familiären Hintergrund, wo das auch immer ein Thema war, dann habe ich mich sofort selbstständig gemacht nach meiner Ausbildung.
Mhm. Vielleicht ganz kurz einen Ausflug. Du hast mir mal erzählt, dass eure Familie seit 200 Jahren im Banking-Business ist.
Mhm.
Ja. War es dein Opa, der quasi Uropa, Uropa, oder wie weit geht es zurück?
Geht sogar noch weiter zurück. Das war damals George Elwanger, hieß er. war so Richtung 19. Jahrhundert, wo er auch mit die Union Bank und noch eine zweite Bank, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, in Rochester mitgegründet hat und da auch einer der größten Immobilienbesitzer war. Das ist auch ziemlich viel nach ihm benannt. Also es gibt den Elwanger Garten, es gibt den Elwanger und Barry war sein Partner. Die haben da eigentlich so ziemlich
Solltest du damals zum Daten hingehen und sagen, wo treffen wir uns hier im Elwanger Garten? Wie heißt du Elwanger?
Ja, das war tatsächlich auch schon mal so eine Idee, da hinzugehen. Ich meine, Rochester ist die zweitgrößte Stadt im Staat New York mit über 1 Million Einwohner. Da gibt es auch noch das Elwanger Barry Building, also wirklich so 19. Jahrhundert Hochhaus. Sieht ziemlich cool aus.
Und google ich doch gleich dann durch hier.
Ja, und er hat auch die größte Gärtnerei der Welt gehabt.
Gärtnerei, ja.
Die größte Gärtnerei und zwar...
Da lässt sich auch Geld verdienen und Cashflow machen.
Ja, vor allem hat er sozusagen diesen Ursprung des E-Commerce gehabt und zwar hat er Pfirsichbäume bis nach Japan versendet.
Oh, das war damals auch krass.
Kaiserfamilie in Japan und er hat im Prinzip aus Rochester hat er die Flower City, also aus der Flower City hat er die Flower City gemacht. So steht es auch immer noch auch online, wenn man danach guckt.
Ja.
Und hat alles begrünt, hat dann auch nach seinem Tod die meisten seiner Ländereien dann verschenkt. Das ist heute ein recht großer Park dort. Und war eigentlich so ziemlich überall mit drin und hat auch die Straßenbahn mitgegründet dort.
Also hat er richtig an der Infrastruktur auch mitgearbeitet.
Genau, also Vollgas. Und sage ich mal, das war so mit der Beginn. Davor waren wir Kaufleute, Familie geht bis ins 11. Jahrhundert zurück.
Das ist schon richtig alt und das konntet ihr auch nachvollziehen quasi.
Genau, der erste war der Luitpoldus de Elewangen.
Der Louis Poldus.
1000, also im 11. Jahrhundert, 1020 wurde er das erste Mal erwähnt und dann ging es über diese ganzen von Elewangen bis Konrad von Elwanger, dann Elwanger. Also
hat sich der Name einfach weiterentwickelt.
Genau, hat sich weiterentwickelt.
Ja.
Und das ist, sage ich mal, so dieser Hintergrund.
Spannend.
Also immer alles mit Handel, Finanzen, Banken. Genau.
Das ist also deine DNA.
Das ist die DNA,
ja. Deine DNA ist Cash.
Cash, Cashflow.
Cashflow, ja. Geil, voll spannend.
Genau. Ja.
Echt spannend zu hören.
Dann habe ich mich nach der Ausbildung direkt selbstständig gemacht mit meinem Cousin. Wir haben eine Marketing- und Eventagentur gegründet, waren dann auch zusammen im Silicon Valley, haben dort viel angeguckt. Und
du hast mal erzählt, du warst da auch kurz in Stanford.
Genau, wir haben da bei Stanford auch ein Training mitgemacht. Es ging damals im November los. Wir haben dann auch viele Firmen besucht, die sehr viel Geld eingesammelt haben, die es aber heute nicht mehr gibt.
Das soll ja vorkommen.
Das soll vorkommen, ja. Ist auch wichtig, sage ich mal, dass auch etwas scheitert, bis es dann zum Erfolg kommt, eine Idee. Ja, vor allem, wenn es so
im ist ja auch schon so, dass gerade im Silicon Valley sehr viel mehr Geld in kleine Startups reinfließt als bei uns.
Ja, also damals war es so, als ich dort war, 2017, haben sie gesagt, 2,5 Milliarden wird nur im Silicon Valley pro Woche in Startups investiert. Und zu dem Zeitpunkt wurde in ganz Deutschland pro Jahr 700 Millionen in Startups investiert. Also das
da
ist einfach mal dieser Unterschied.
Da fragen wir uns, warum das ein oder andere Tech-Startup nicht hier entsteht. Trial and Error ist halt notwendig.
Liegt halt dann auch daran, dass einfach, sag ich mal, so wir Europäer oder wir Deutschen ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen und nicht, sag ich mal, mit der Gießkanne, außer in der Politik, wie man es immer sieht, mit der Gießkanne sollte es dann nicht verteilt werden. Und dort ist es einfach so, der Investor sagt, okay, ich investiere jetzt in 10 Firmen, wenn eine davon zum IPO kommt, dann...
Der sogenannte Fund-Returner. Super,
genau. Ja, das ist dann zwar ein Risiko, aber das Geld wächst dort auf den Bäumen, deswegen weniger Problem. Aber
dafür hat dein Opa ja gesorgt. Opa.
Opa, genau. Er hat mit dazu beigetragen, sage ich mal so. Haben wir uns eigentlich im Prinzip alles angeguckt. Ich habe mich vor allem für die Finanzierung von Startups interessiert und habe dann auch die Erfahrungen mit nach Deutschland gebracht, wo ich dann auch, sage ich mal, neben der neben meiner Tätigkeit als Veranstalter dann auch im Prinzip Startups trainiert habe, was sie machen, wenn sie Geld bekommen, wie sie ihr Geld nutzen können. Da ging es dann um Finanzplanung, es ging darum, habe ich auch ein Startup begleitet, das kommt hier auch aus der Gegend, die dann 2 Jahre später 1,5 Millionen eingesammelt haben.
Kann man das erwähnen?
Das war diese Flip-App, die war auch tatsächlich Teil der Ausbildung. Ja,
vom Bene.
Unter anderem, genau.
Grüße gehen raus an Bene.
Peace. Ja, und das ist natürlich immer schön, wenn man das dann sieht, wenn man da auch seine Gedanken ein bisschen mit reinfließen lassen kann.
Das ist gut gelaufen, oder? Ich würde sagen, so, ich kenne die Geschichte von Bene ein bisschen. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte für Stuttgart, oder? Ja,
vor allem damals wollten sie nur die Nische mit den Azubis machen. Und wir hatten halt damals in unserer Ausarbeitung halt gesagt, okay, nee, geht auch ein bisschen nach draußen.
Ja.
Vor allem auch diese Zielgruppe erweitern. Azubis ist halt doch ein bisschen zu...
beschränkt.
Ja, zu beschränkt. Ja. Da sind die Leitplanken ein bisschen zu nah, sage ich mal, an der Straße. Mhm. Und jetzt ja, sind die echt ein großer Player, sage ich mal, in dem Bereich Kommunikation zwischen Angestellten.
Ja, ja, sie haben auf jeden Fall da eins der größten, die größten kleinen, also von den kleinen Buden einen zu den größten geschafft hier in Stuttgart.
Absolut, ja. Also das richtig ist auch cool. Immer schön, dass dann wieder
ja, zu das sehen. Ist schön, dass wir da auch mal was haben, gell? Ja, nicht absolut, nur Berlin oder absolut. München.
Ich meine, 1,5 Millionen war jetzt nicht so, also das ist jetzt, sag ich mal, für so ein regionales Startup eigentlich schon viel.
Die Größenordnungen, die sich jetzt bewegen, sind deutlich anders.
Jetzt deutlich anders. Ja. Gut, ich habe es jetzt nicht mehr ganz verfolgt.
Ja, deutlich anders.
Echt deutlich anders. Das ist Glückwunsch.
Ja, sehr cool. Gut.
Genau. Und ja, wir haben dann auch Veranstaltungen gemacht auf der Messe. Wir haben auch mit dem Land Baden-Württemberg zusammen den größten Wirtschaftspreis initiiert. Wir haben Musikveranstaltungen Schwarzer Löwe zusammen mit 22 Tageszeitungen aus Baden-Württemberg und der Südwest Medien Holding. Und ja, sind eigentlich durchweg im Veranstaltungsbereich unterwegs gewesen, aber immer natürlich mit Fokus auf Speaker. Und ja, in der Zwischenzeit kam es dann immer mehr, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe in Bezug auf Finanzberatung, auf hey, kannst du mir nicht einen Tipp geben, wie, ja, wir wissen, du bist immer in dem Finance-Game drin. Und ja, dann habe ich dann diese Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich möchte tatsächlich in die Finanzwelt rein und auch mich wirklich als Berater positionieren. Aber nicht als normaler Berater, sage ich mal, auf Provision, sondern direkt den Weg über die Honorarberatung zu gehen, weil ich einfach auch durch persönliche, auch im Bekanntenkreis persönliche, ich sage jetzt mal recht negative Vorkommnisse, dann auch direkt gemerkt habe, hey, ich möchte, sage ich mal, den richtigen Weg in der Finanzberatung gehen.
Können wir darüber sprechen, was da Negatives passiert ist? Vielleicht also, so ein, zwei Sätze dazu, damit der Zuhörer auch versteht, worum es geht.
Ja. Also ich habe dann tatsächlich auch in der Familie Mitglieder gehabt, die dann bis zu 20 Lebensversicherungen abgeschlossen haben.
Das ist ja auf jeden Fall nicht schlecht für den Vermittler.
Ja, für den Vermittler ja, für meine Familienmitglieder nicht. Und das war einfach ein riesengroßes Problem, weil man einfach merkt, man schließt dieses Zeug ab bei bekannten Finanzdienstleistern oder Versicherungsunternehmen. Und die Kostenstruktur ist so extrem, ja, das blicken auch die Unterzeichner nicht, im Prinzip die Investoren oder Anleger. Und Jahre später merken sie, hey, das funktioniert ja nicht, was ich da abgeschlossen habe. Ich komme nicht raus, ja, weil ich einfach auch einfach zu teuer ist, da rauszugehen.
Ja.
Ja, und ja, das habe ich dann erkannt und habe dann auch gemerkt, nee, da wird zu viel Schundluder getrieben. Und deswegen war für mich klar, ich möchte einer der 250 Honorarberater in Deutschland werden. Ja, also zum Vergleich.
War das damals so oder ist es heute so?
Ja, damals waren es nur 200, jetzt sind es ungefähr 300.
Also auch sehr wenig.
Ja, von 250.000 Finanzberatern gibt es ungefähr
das ist ja 250, gering.
300 wirkliche Honorarberater, die auch wirklich lizenziert sind. Es gibt natürlich viele Honorarberater, da es kein geschützter Begriff ist, die unterwegs sind, ein Honorar wollen, plus noch Provisionen kassieren. Das sind dann die ganz bösen Schafe.
Optimierer quasi.
Ja, die optimieren ihr Einkommen wirklich. Ja, ja, aber nicht das von ihren Kunden, sondern eher ihr eigenes.
Ja, das führt dann auf jeden Fall bei denen zu Cashflow, aber beim Kunden auf jeden Fall zu Kosten bezahlen.
Ja, absolut. Also das ist auch wirklich, finde ich, ja, nicht in Ordnung, was da gelaufen ist. Und mal so eine Hausnummer, da hatte ich teilweise Lebensversicherungen auf dem Tisch, die hatten 8% Kosten pro Jahr. Ja, bei einem Effektivzins von 0,5%. Das kann nicht funktionieren. Ja, da hast du den Break-Even vielleicht nach 40 Jahren und da kann man das Geld auch gleich anzünden.
Ohne Inflation. Ja.
Ohne Inflation, also da ist es nicht eingerechnet.
Das ist ja dann nochmal wesentlich drastischer.
Da gibt es keine Garantien drin. Ja, also das heißt, wenn man das verrentet dann später, kann das sein, dass man keinen Cent bekommt, wenn die Versicherung bis dahin nicht überlebt. Das ist
schon sehr krass, 8%.
Es ist brutal, ja. Also es ist wirklich brutal. Und
das heißt, nur kurz für alle, die zuhören, wenn da 8% Kosten drin sind, heißt es, dass jemand das Teil hat 100.000 Euro Summe. Das heißt, du musst erstmal 8.000 Euro abbezahlen pro Jahr. Waren die Kosten oder einmalig Abschlussgebühren?
Ja, also das sind Abschlussgebühren, die natürlich über die Zeit, also es gibt Beispiel, man zahlt, ich sage jetzt mal von der Lebensversicherung Abschlussgebühr 15.000 Euro.
So. Ja.
Diese 15.000 Euro muss man jetzt aber nicht zahlen, sondern die wird über die Zeit,
über die Beiträge verteilt.
Über die Beiträge, genau. Ja. Dazu kommen dann noch sage ich jetzt mal, ein großer Katalog an weiteren Kosten, Transaktionskosten, Management-Fees und so weiter. Und das Ganze, wenn man das dann runterrechnet, kommt man dann im Schnitt auf 4,5%. Wobei diese 8 waren jetzt natürlich ein Extremfall. Ja, ja. Aber selbst 4,5% ist schon viel zu teuer. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine für Kunden abschließe, das ist dann eine sogenannte Netto-Police, da gibt es keine Provision drin, weil ich darf sie erstens und möchte sie nicht annehmen. Und da reden wir von einem 0,5% pro Jahr an Kosten. Und das ist halt ein großer Unterschied. 4% hin oder her. Das ist ein
Faktor 9.
Unglaubliche Unterschiede dann auch.
Ja. Ja.
Genau. Und ja, das habe ich dann erkannt und gesehen, dass da einfach viel Schundluder getrieben wird. Und habe mich dann auch sofort für die Honorarberatung entschieden. Da war ich tatsächlich aber am Anfang, so wurde ich ein bisschen komisch angeschaut, weil niemand fängt mit der Honorarberatung an. Mhm. Ja, das rutschen die meisten rein nach vielen, vielen Jahren.
Die sind zuerst Provisionsberater. Strukturvertriebserfahrungen gemacht haben.
Genau, waren dann bei MLP oder ähnlichem und haben dann gemerkt, nee, vielleicht doch nicht das, ja, was man sich so vorstellt oder vielleicht doch ein bisschen auch unfair den Kunden gegenüber. Und die bringen dann halt auch schon Kunden mit, ja, so in einer großen Zahl. Und deswegen können die das dann auch starten mit der Honorarberatung. Und ich war halt
ja, neu.
Neu, ja. Also ich habe zwar schon viel beraten und hat mir auch viel Spaß gemacht und habe auch mit sehr großen Persönlichkeiten auch zu tun gehabt, auch über Netzwerke der Familie. Mhm. Und deswegen waren für mich auch große Summen kein Problem mehr.
Ich muss kurz einmal reingrätschen. Ja. Netzwerk und Leute kennen, ist das für dich ein wichtiges Thema?
Absolut. Das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Also ich muss nicht alles wissen, aber ich muss immer wissen, wen ich fragen kann.
Und ja. Hast du über deine Events auch spannende Leute kennengelernt wieder?
Ja. Also gerade über die Events, und das merkt man dann auch teilweise erst Jahre später. Also ich bin 2018 bin ich bei Speakers Excellence rausgegangen, dann habe ich mich selbstständig gemacht und tatsächlich erst so in den letzten Jahren merke ich so, wow,
kam die Kickbacks.
Was habe ich für ein riesen Netzwerk da aufgebaut und auch für ein, sag ich mal, auch für eine Erfahrung dann, ja. Und das ist super wichtig. Also
das heißt also, dein Netzwerk hat Einfluss auf Cashflow.
Absolut.
Ja. Also gar nicht geplant wahrscheinlich. Ich vermute, bei dir ist es ähnlich wie bei mir. Da kommen einfach Sachen um die Ecke, die habe ich nie drüber nachgedacht, aber die ergeben sich einfach aufgrund des Netzwerks.
Absolut. Auch das Thema Menschenkenntnis. Mhm. Also ich hatte durch diese Thematik mit den Persönlichkeiten, und es ist wirklich was Besonderes, mit bekannten Persönlichkeiten zusammenarbeiten, weil die sind dann teilweise doch ein eigener Schlag Mensch. Und vor allem, wenn man dann viel mit diesen Menschen zu tun hat, dann wird man auch selber vom Mindset her eher so, als
du
wenn
bist der Durchschnitt deiner 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst.
Genau. Also wenn ich jetzt Leute habe, die, sag ich mal, ganz normal im stringenten Angestelltenverhältnis sind, die wirklich nur von 8 bis 17 oder 9 bis 18 Uhr arbeiten oder vielleicht erst danach anfangen zu leben.
Das war ein lustiger Vergleich.
Ja, dann wird man selber ja auch so. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt aber Leute habe, die um 5 Uhr morgens joggen gehen, also ich mache das nie. Das wird man mich auch nie dazu bekommen, dass ich um 5 Uhr morgens joggen gehe. Das, nö. Ich
gehe lieber abends joggen. Schau mal, wie es im fortgeschrittenen Alter ist.
Ja gut, dann, wenn die Zeit davon rennt, dann schon. Nee, aber das hat dann schon was damit zu tun und es ist auch extrem wichtig. Ja, und ich habe mich auch klar positioniert in diesem Bereich. Ich berate vermögende Familien, ich berate Unternehmer und Unternehmen. Und ab einer bestimmten Summe, ja, aber natürlich, wenn auch ein Student zu mir kommt und Hilfe braucht oder ähnliches,
kann man, dann helfe ich auch. Also können wir drüber sprechen, was die bestimmte Summe ist?
Ja, also es sind bei mir 100.000, die Minimum angelegt werden müssen, beziehungsweise sollten. Ich mache aber auch Unterschiede, ja, also es kommt
immer drauf an. Machst du quasi Pro-Bono-Deals?
Wenn ich auch jemanden sehe, der ist hungrig und jung, ja, und der hat beispielsweise eine hohe Sparsumme, oder eine höhere mögliche Sparsumme, dann sage ich auch, gut, dann wachse ich mit ihm zusammen, ja. Aber natürlich so grundsätzlich sind es die 100.000, wobei ich sag mal so im Schnitt legen bei mir die Kunden so mindestens 250.000 an.
Ja.
Es gibt auch einige mit über 1 Million, es gibt auch welche mit über 2-3 Millionen. Es gibt dann aber auch Kunden, die kriege ich gerade vermehrt, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, die Firmen verkaufen.
Ja, also und dann müssen sie das Geld irgendwo hinbringen.
Das Geld hinzubekommen, um dann natürlich auch diesen Cashflow und wieder zu bekommen.
Ich weiß nicht, ob du drüber reden kannst, aber was ist das biggeste Ticket?
Ja gut, also immer schwierig zu sagen. Also so große Tickets, die hören sich immer toll an, sind aber, sag ich mal, gar nicht so das, ja, wo man so drauf schaut, weil große Tickets bringen auch wieder größere Probleme. Mhm. Ja, wenn der sich dann natürlich
nach einer kurzen Zeit, oder sowas.
Klumpenrisiko, genau, der tut sich nach einer Zeit anders überlegen, dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Mhm. Ja, deswegen sage ich, ich habe lieber 10 mit 500.000 anstatt einen mit 5 Millionen.
Ja.
Aber ich gucke mir auch meine Kunden an. Also wenn ich sehe, die sind sprunghaft, dann gehe ich überhaupt gar keine Zusammenarbeit ein.
Mann, habe ich keine Chance bei Manu.
deswegen bist du auch nicht mein Kunde. ja, und wenn ich sehe, die sind sprunghaft, die kommen mit Risiken nicht klar oder die können... Ja, die kommen beispielsweise mit 1-2% Schwankung nicht zurecht. Ja,
okay, dann sage ich schwierig im Aktienmarkt.
Dann ist der Kapitalmarkt generell nicht wirklich von Vorteil.
Ja.
Und das muss man sich auch genau angucken, weil hin und her macht Taschen leer.
Lass uns ganz kurz einmal da einsteigen, weil ich höre ja immer wieder, und das ist was du vielleicht auch immer wieder hörst, mir reden die Leute immer drüber, ja, aber das schwankt und das ist Risiko. Und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, Risiko ist was Schlechtes. Für mich ist Risiko Chance. Und wenn ich Zeit habe, gibt es nur eine Upside und es gibt keine Downside. Und was ist da deine Erfahrung in deiner Realität damit, mit dem Thema Risiko und Schwankungen und wie die Menschen darauf reagieren? Und vielleicht hast du Tipps und Denkweisen, die dem einen oder anderen helfen, sich da ein bisschen neu zu orientieren, um Risiko vielleicht auch als was Positives zu sehen.
Also Risiko ist ja immer so ein Thema. Ich habe überall Risiken. Also Risiken, die begleiten mich. Wenn ich aufstehe, kann ich schon ausrutschen und mir den Kopf anhauen. Im Prinzip Risiken sind immer da. Und Risiken, vor allem im Kapitalmarkt, ist es nur die Abweichung der eigenen Erwartung. Ja?
Das ist eine tolle wissenschaftliche Formulierung. Das gefällt mir schon mal.
Es ist für mich die Abweichung der eigenen Erwartung. Das heißt,
ich wünsche mir 8% im Jahr.
Ich wünsche mir 8%. Na, oder sage ich mal, meine Erwartung ist, sage ich mal, hier in der Mitte und der Kurs, der schwankt dann einmal oben und drunter, das ist dann diese Linie. Und sogar wenn es zu viel Rendite macht, ist es ja auch wieder
ein theoretisches Risiko, ja.
Weil es im Prinzip dann auch wieder abweicht von meiner Erwartung. Und Risiken, die begleiten mich immer. Und Risiken kann ich nur minimieren. Ja, also ich kann in jedem Bereich, in jeder Anlageklasse, kann ich meine Risiken minimieren oder maximieren. Mhm. Ja, und mir geht es nur darum, dass ich Risiken minimiere. Aber sie nicht komplett versuche zu verhindern. Weil Risiken zu verhindern heißt, ich kriege keine Rendite mehr. Ja, also ohne Risiko gibt es keine Rendite.
Das ist ein
Kursschwankungen sind wichtig. Auch Einbrüche sind wichtig für
die Nachkäufe.
Genau. Also generell muss der Kurs schwanken, damit es auch Steigerungen gibt.
Apropos
kann.
Nachkäufe, Cost-Average-Effekt und so. Vielleicht verlieren wir da ein paar Worte drüber. Und investieren deine Kunden alle einmal oder investieren sie ratierlich oder beides? Und ich habe es schon häufig immer mal gesehen, eine Einmalanlage schlägt einen Cost-Average-Effekt meistens im Regelfall. Und aber nichtsdestotrotz haben Leute ja auch regelmäßig Kohle zur Verfügung. Wie ist das so bei dir in der Erfahrung? Was passiert da?
Also da kommt es ganz drauf an. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der hat eine Wohnung verkauft, dann eine bestimmte Summe, dann lohnt sich natürlich diese Einmalsumme. Für die, die jetzt diese Einmalsumme nicht haben, für die ist natürlich das regelmäßige Sparen sehr wichtig. Generell sage ich immer, Geld, was auf der Bank liegt, ab einer bestimmten Größe, also alles, was im Prinzip mein alltägliches Leben übersteigt, das kann durchaus investiert werden. Auch die Personen, die dann, sage ich mal, größere Beträge anlegen, die haben ja dann auch noch ein monatliches Income.
Ja.
Von dem sollte auch immer ein Teil noch investiert werden, einfach auch um diese Regelmäßigkeit zu haben, um dann auch der Cost-Average-Effekt, darüber streiten sich ja die Leute, wenn man immer sagt, oh ja, den gibt's oder den gibt's nicht oder der ist vorteilhaft oder er ist nicht vorteilhaft. Ich sehe es auch als sehr vorteilhaft, dass man reagiert, wenn es dann zum Beispiel stärkere Einbrüche gibt. Ja, das nennt sich antizyklisches Investieren.
Da habe ich mich selber Vonovia letztes Jahr bei mir im Portfolio gefreut.
Ja, die haben eine ganz gute Performance hingelegt. Auf jeden Fall ist es dann wichtig zu erkennen, okay, es geht bergab und jetzt investiere ich mal nach, wenn ich etwas auf der Seite habe. Weil aus der Kapitalmarktforschung wissen wir, alle 17 Monate, also im Schnitt 17 Monate braucht der Kapitalmarkt, um sich vollständig von einer Krise zu erholen. Das heißt, wenn es 50% runtergeht, muss ich meinen Kurs um 100% wieder erhöhen,
Auf dem Einstand zu sein. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, weil das Beispiel habe ich vor vielen Jahren das erste Mal gehört und fand es atemberaubend fast, weil stellen wir uns vor, eine Aktie ist 100 Euro wert, sie fällt um 50%, dann ist sie 50 Euro wert.
Ja.
Um wieder auf 100 hochzukommen von 50, bin ich bei 50% bei 75, das heißt, ich brauche 100%, um das nochmal zu verdeutlichen. Das finde ich total krass.
Ja. Das ist schon sehr stark und das ist dann diese Nachinvestition, die dann wirklich auch den eigenen Kurs oder das eigene Vorankommen, sage ich mal, in seiner Anlagestrategie sehr stark beflügelt.
Das heißt, eine schöne Perspektive hier an dem Thema ist, wenn ich sehe, dass mein Portfolio fällt und ich habe Sparraten, die da laufen, dann kann ich mich freuen, weil vorher habe ich für 100 Euro ein Teil gekauft und jetzt kaufe ich vielleicht zwei Teile.
Genau. Jetzt ist es nur natürlich in der Theorie sehr einfach zu sagen, okay, ich investiere jetzt einfach, wenn der Kurs am niedrigsten steht, also wenn die sogenannte Talsohle erreicht
wurde. Ist ja immer leicht zu wissen, wann das ist,
gell? Niemand weiß, wann die Talsohle ist. Deswegen macht es immer Sinn, dann auch in Tranchen, wenn es bergab geht, zu investieren. Ja. Wenn man dann annimmt, es ist die Talsohle, ja, da gibt es ja immer so ein paar Indikatoren, dann kann man durchaus noch mal ein bisschen mehr investieren, aber es kann dann natürlich auch danach noch mal ein bisschen weiter runtergehen. Ja. Ja, da sollte man sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Man kann auch durchaus, wenn es wieder nach oben geht, also im Prinzip, wenn die Erholung wieder eintritt, kann man auch noch mal nachinvestieren. Also niemals darauf warten, bis der Punkt am niedrigsten ist, weil niemand weiß, wann der Punkt am niedrigsten ist, wann die Talsohle erreicht ist.
Da gibt es ja auch diese Statistiken dazu, was passiert, wenn ich, keine Ahnung, die 4, 5, 6, 10 stärksten Tage in den letzten 10 Jahren nicht mitgenommen habe, wie viel Rendite verliere ich dadurch? Und das fand ich immer ganz interessant zu sehen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, du vielleicht schon.
Das ist sogar stay extrem. Invested. Also da habe ich tatsächlich...
Time in the market beats timing the market.
Ja, also ich habe eine von Vanguard. Vanguard hat mal eine Statistik rausgebracht zwischen, ich glaube, das war 95 und 2022.
Ja.
Wenn man innerhalb dieser Zeit, also das sind dann deutlich über 20 Jahre, nur die 20 besten Tage verpasst hat, hat man die Hälfte weniger Performance.
Ah, krass, das heißt also... Der Schluss ist, ich bleibe einfach investiert.
Einfach investiert.
Ruhe bewahren. Genau, und wenn so ein Jahr ist, wo mal die ganzen Tech-Aktien abstürzen, gut verteilt sein und noch ein paar andere Cores haben und Tech-Aktien waren vielleicht hoffentlich nur der Satellite, sodass das ganze Portfolio nicht des Todes leidet.
Genau, also man sollte generell, man macht es ja auch nicht so, dass man sein Eigenheim verkauft, nur weil es jetzt plötzlich 10% mehr wert ist. So sollte man auch sein Depot immer
als... Immogame hätte das vielleicht schon manchmal geraten und dann nimmt 2, 3 Mehrfamilienhäuser dafür gekauft.
Ja gut, aber wenn man sein
Zuhause mag,
seine Kinder dort hat, und ich glaube, die Kinder, die gucken einen blöd an, wenn man es dann plötzlich verkauft.
So Kinder, wir ziehen jetzt in eine Mietwohnung.
Genau, ein Zimmer.
Alle zusammen.
Alle zusammen, ja. Nee, und deswegen, so ein Depot sollte einfach ein ständiger Begleiter sein. Ich kann da entnehmen, ich kann wieder reinlegen, aber man sollte nie jetzt nur, weil es im Plus ist, sein komplettes Depot auflösen. Weil warum denn? Ja, also was will ich denn dann mit dem Geld anstellen?
Ja. Wir haben vor uns ja kurz unterhalten im Vorfeld zu unserer Aufnahme. Du hast was zum Thema ausschüttend und thesaurierend gesagt. Mhm. Von wegen, hey, wenn das Depot noch nicht so groß ist, da sollte ich einfach eher darauf achten, dass das Geld innerhalb vom Depot bleibt. Und wenn es ein bisschen größer ist, dann kann ich schon auch über ausschüttende Komponenten nachdenken. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Sätze sagen, weil, naja, Cashflow aufbauen kann ich ja relativ einfach. Ich kaufe mir Dividenden-ETF und dann habe ich Cashflow.
Genau, ja. Die Frage ist halt nur, wann macht es wirklich Sinn? Mhm. Also ich sag mal, für die, die anfangen zu investieren, für die machen thesaurierende Fonds am meisten Sinn.
Einmal kurz, was thesaurierend ist?
Thesaurierend heißt, dass Ausschüttungen wieder automatisch angelegt werden.
Das heißt, ich habe einen Fonds, einen ETF, was auch immer, da sind 100 Aktien drin, die schütten ihre Dividende aus und die wird reinvestiert und davon werden neue Aktien gekauft.
Und davon wird sofort reinvestiert, sobald diese Ausschüttung anfällt. Also man sieht sie auf seinem Konto nicht. Und das Ganze
hat aber auch dann keinen Steuereffekt, gell? Das heißt, ich habe keinen Steuernachteil dadurch. Oder jein?
Jein. Okay. Es gibt ja die sogenannte Vorabbesteuerung, die vor allem dieses Jahr wieder ein bisschen Staunen bringt bei den Anlegern, weil natürlich aufgrund der Niedrigzinsphase hatten wir in den letzten Jahren eigentlich diese Vorabpauschale auf null. Aber der Gesetzgeber möchte natürlich auch ein bisschen Geld haben von diesen thesaurierenden Geschichten. Deswegen wird dann durchaus im Vorfeld schon etwas versteuert von den Ausschüttungen beziehungsweise auch der Wertsteigerung.
Wäre schön, wenn unser einäugiger Pirat auch da die Besteuerung vergisst. Nicht so wie bei dem einen oder anderen Skandal, wo er vergessen hat, was passiert ist.
Ich sag jetzt mal, das Thema ist, man freut sich dann im Nachhinein, weil man im Nachhinein dann nicht mehr so viel versteuern muss.
Ja. Also ich kann ja entweder, das heißt, du hast den Pain vorweggenommen.
Genau, also du tust über die Jahre, tust du im Prinzip ein bisschen was versteuern und musst dann am Ende diesen großen Betrag nicht mehr zahlen. Wie wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Million so und muss jetzt davon 25% plus Soli plus gegebenenfalls Kirche abdrücken.
Ja.
Da ist dann ein Teil schon davor.
Ich drücke keine Kirche ab.
Ich auch nicht mehr. Deswegen
schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr Kirchensteuer zahlt oder nicht.
Ja, das sind ja hier sind wir, glaube ich, bei 8%. Ne?
Nee, 9. Ich weiß es nicht mal, aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, meine Geschichte zur Kirchensteuer ist die Frau Löll. Ich möchte die auch nicht rauspiepsen, weil die war furchtbar. In der 3. Klasse habe ich meiner Mutter gesagt, ich gehe nicht mehr hin.
Okay.
Und dann hat mein Schulleiter gesagt, ja, aber Er muss in den Unterricht, hat sie, nee, dann steigt unsere Familie einfach aus der Kirche aus und ist die ganze Familie aus der Kirche ausgetreten. Okay. Das heißt, eigentlich muss ich sagen, bin ich für das Familienvermögenswachstum maßgeblich mitverantwortlich, weil ich natürlich die Steueroptimierung in der dritten Klasse das organisiert habe.
Also es macht ja immerhin fast 1% aus, ne?
Ich sehe das gar nicht. Aber gut, es ist ein sehr subjektiv persönliches Thema. Jeder darf das für sich selber entscheiden.
Natürlich.
Aber denk mal drüber nach.
Genau, denk drüber nach. So. Die, so, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, wir waren stehen geblieben bei...
Genau, thesaurieren.
Genau.
Also im Prinzip so, am besten thesaurieren für die, die anfangen zu investieren, weil dann auch einfach der Zinseszins mehr kickt.
Ja, und, ja, Zinseszins. Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. Du sagst genau. Viele gute Trigger-Words, das ist ganz arg wichtig.
Und für die, die natürlich sagen, okay, ich habe jetzt eine Wohnung gehabt, ich verkaufe die, ja, dann muss ich natürlich versuchen, durch
idealerweise steuerfrei nach 10 Jahren.
Oder das aus Eigennutzung.
Am schönsten, also die meisten meiner Kunden haben das steuerfrei dann. Und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, die Statistik sagt, 90% der Millionäre entstehen durch Immobilien. Also vielleicht solltet ihr über nachdenken, dass ihr beides parallel macht, auf jeden Fall.
Die dann am Ende, sage ich mal, eine Immobilie verkaufen, die jetzt schon ein bisschen höhere Beträge im Depot haben, für die kann durchaus auch, ausschüttende Sinn machen. Ja, weil dann
das heißt, da geht 1 Million ins Depot rein, da wird es eine ausschüttende Komponente geben und dann kommen da 20, 30, 40.000 Euro im Jahr vor Steuern raus.
Genau, also kommt dann immer drauf an, wie man das Ganze aufbaut. Auch dazu können wir natürlich noch ein bisschen reden. Es geht dann im Prinzip so, ich habe dann eine Wohnung, 500.000 Euro beispielsweise, die gibt mir jetzt Miete X so und ich möchte natürlich mal mindestens im Anschluss auch wieder dieses Geld haben monatlich an Cashflow, ja, weil im Prinzip so, ich kann natürlich auch von diesem Geld leben, aber dann wird es schnell weniger.
Es hat auch einen Unterschied, den man nicht unterschätzen darf. Es hört sich natürlich verlockend an, sagen, okay, ich habe nur ein Depot, da muss ich gar nichts machen. Ich kriege aber trotzdem Cash raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich dieses Geld durch die Immobilie verdient habe. Das heißt, im Regelfall ist ein großes Depot, das ausschüttet, realistischer, wenn ich schon einen gewissen Vermögensstand habe.
Genau, ja. Also sehe ich auch so. Und vor allem kommt es natürlich auch immer auf den Anlegertyp drauf an. Ja, also sage ich mal, für die Kandidaten, die Schwierigkeiten haben, Preise zu verhandeln, die Schwierigkeiten haben, sage ich mal, vielleicht
Nebenkostenabrechnung zu machen.
Ein Netzwerk. Beispiel, genau. Man braucht auch für Immobilien braucht man ein Netzwerk. Man muss gut mit seinem Finanzierer sein. Man muss gute Handwerker zur Hand haben. Man muss einfach ein Netzwerk aufbauen und wer das nicht so gut kann, der sollte erstmal
oder vielleicht auch keine Zeit hat.
Oder keine Zeit hat, genau. Ja. Und man sollte jetzt nicht beides gleichzeitig lernen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Immobilien in physischer Form und in den Kapitalmarkt. Man sollte sich mal mit einem Thema auseinandersetzen, das richtig machen und dann auch das zweite Thema.
Oder halt einfach bei dir anrufen und sich ein bisschen Support holen.
Genau, oder dann den Support
holen. By the way, der Manu wird auch auf der Stage sein bei der Cashflow-Conference. Mhm. Falls ihr noch kein Ticket habt und denkt, der Manuel könnte euch guten Input liefern, kauft euch gerne mal eins. Wir verlinken das hier in den Shownotes nochmal. Ansonsten einfach auf Cashflow Conference gehen und eins shoppen. Der Manu wird auch da sein, verfügbar, physisch zum Anfassen, genau. Je nachdem, wie viel er zulässt. da könnt ihr sicherlich auch nochmal sehr persönliche Fragen dann stellen.
Auf jeden Fall, ich freue mich drauf.
Ja, das wird
super. Stellt mir alle Fragen, ja. Aber genau, nochmal zu den Kandidaten. Also es kommt dann auch immer darauf an, wie ist denn gerade das Lebensabschnittsziel, muss ich noch ein bisschen lernen, Netzwerke aufzubauen, zu verhandeln. Da kann man dann auch mal den Kanal von Jack Nasher, ja, also auch aus meiner Speaker-Zeit,
kenne ich ihn oder?
Sehr gut. Ja, ja, es ist auch ein sehr wilder, ne? Aber er ist top. Ja, also
ich habe, glaube ich, das Dealbuch liegt hier auf jeden Fall.
Das ist super, habe ich auch. Ich habe
noch eins von ihm gelesen, ich weiß aber gar nicht, wie das heißt, das andere.
Welches habe ich nochmal? Ich habe nicht das Deal, sondern...
Vielleicht fällt uns ein im Laufe
der Folge. Genau, müsste gleich raus einfallen. Also auf jeden Fall auch ein Top-Content, um das Verhandeln zu lernen.
Ja.
Und für alle, die, sag ich mal, die ein bisschen weniger verhandeln möchten, ich meine, mit Aktienanleihen muss man nicht verhandeln, die muss man lesen können, die muss man selektieren können.
Was meinst du mit lesen können?
Naja, wenn ich eine Aktie suche, beziehungsweise ein Wertpapier, dann muss ich natürlich mir auch die Substanz dieses Titels mir genauer angucken. Mhm. Ja, also da heißt es dann vor allem bei jetzt, beispielsweise Einzeltiteln, muss ich mir mal die Bilanzen angucken.
Das heißt, ich will mir eine Apple-Aktie kaufen, dann ziehe ich mir die Apple-Bilanz?
Genau, ja gut, bei Apple hat man da schon eigentlich genügend Kennzahlen, auch ohne die Bilanz. Aber es ist generell die Kennzahlenanalyse zu sagen, okay, welche sag ich mal jetzt Fundamentaldatenanalyse, welchen Kursgewinnverhältnis hat das Ganze. Ja, also da ist dann auch Unterschied zwischen Growth- und Value-Aktien.
Das bedeutet quasi, wie viele Jahre Gewinn bezahlen mein Investment?
Genau, richtig. Mhm. Also da sind wir im Value, also im Substanzwertbereich sind wir unter 10 meistens. Und im Growth-Bereich kann das auch mehrere hundert oder auch nicht kalkulierbar sein, weil einfach noch nicht dieser Gewinn da ist.
Quasi bei Tech-Unternehmen und so, oder?
Bei Tech-Unternehmen, da zählen dann andere Themen beziehungsweise andere Zahlen, da ist das erstmal nicht so wichtig, was die verdienen, weil sie dann natürlich auch hauptsächlich.
Da zählen die Twitter-Follower erstmal.
Genau.
X-Follower.
Und auch das, was sie in der Zukunft machen, ob das überhaupt Sinn macht und wie die Konkurrenz steht. Und
da geht es wahrscheinlich gerade auch, wenn man jetzt in die Branche schaut, um die ganzen KI-Unternehmen und so Zeug, oder?
Genau, ja. Also das sind dann wirklich Zukunftsinvestitionen, wo man dann auch sagt, hey, ich glaube an dieses Thema.
Deswegen setze ich alles auf eine Karte.
Besser nicht.
Ja, besser nicht. Also man kann ein bisschen provozieren.
Kann man machen, sollte man aber nicht. Kann auch sehr stark in die Hose gehen.
Das wäre für dich wahrscheinlich dann in deiner Formulierung so ein typischer Satellit.
Das wäre ein Satellit, ja. Also durchaus.
Vielleicht erklärst du kurz Core-Satellite-Prinzip einfach mal.
Genau. Core-Satellite, eine interessante Anlagestrategie. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich kaufe mir ETFs so und Einzelaktien und mische die ganz wild. Also da habe ich auch teilweise Kunden gehabt, die dann wirklich sehr, sehr wilde Portfolios mir da vorgelegt haben. Also im Prinzip überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Aktien, die, sag ich mal, wild gekauft wurden, nur weil man den Namen mal gehört hat.
Ich zeig dir mein Portfolio nicht.
Und kann ich mir mal nachher angucken auf jeden Fall.
Und ein paar ich habe schon mal was gehört von dir, wo du gesagt hast, hey, misch deine Dividendenaktie nicht mit den ETFs. Und wenn ich mein Depot aufmache, wo alles quer und bekreuz und bild gemischt ist, dann rastet der Manu bestimmt direkt aus.
Ja, das ist dann schwierig, das nachvollziehbar zu halten.
Ja.
Also ich will ja auch am Ende, möchte ich das Ganze analysieren. Ich möchte schwarz auf weiß haben, was diese eine Strategie dann im Prinzip gebracht hat. Und wenn das alles gemischt ist, dann muss ich ganz viel Dreisatz rechnen und das ist dann für mich ein bisschen anstrengend.
Ja, das lohnt sich nicht, das stimmt
wohl. Das tut es alles ein bisschen verfälschen.
Dann machen wir lieber ein neues Depot auf und schieben da das eine rein und da das andere.
Genau. Und ich sag mal, für die Kandidaten, die Spaß haben an auch Einzeltiteln, ja, das soll man ja haben, ist ja auch, sag ich mal, interessant, aber jetzt nicht immer zu empfehlen.
Ich habe gehört, du warst da mit deinem Tupperdosen-Investment ganz erfolgreich.
Ja, war nur meine Investition ein bisschen zu niedrig, aber war ja auch ein Hochrisikothema.
Ja, das war ein Spaß.
Aber hat dann am Ende eine gute Rendite gebracht. So, ja, das lassen wir mal dahingestellt. Ich meine, man kann über eine Core-Satellite-Strategie, kann man, sag ich mal, ein wildes Portfolio oder ein wild wirkendes Portfolio dann auch durchaus strukturiert halten und auch, sage ich mal, mit einer Kontrolle, vor allem auch mit einer Risikokontrolle. Ich habe einmal den sogenannten Kern, das ist die Sonne in meinem Universum. Im Prinzip das Kernportfolio, das bei mir bestimmte Aufgaben hat. Das ist bei mir aus bis zu 10 ETFs besteht das Ganze. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass die ganzen Dimensionen der erwarteten Rendite, das heißt, dass ich die meisten Länder, die investierbar sind, mit drin habe, dass ich alle Anlageklassen mit drin habe in Form von Wertpapieren, das heißt.
Was ganz cool ist, gerade wo wir von Ländern sprechen, wenn ich jetzt mal so eine Depotanalyse von mir anschaue und dann schaue ich meine Immobilienstandortanalyse an, dann bin ich ja super, immobilienmäßig bin ich super hart an Deutschland gebunden. Das heißt, ich habe 100% Exposure in Deutschland und wenn mir das jetzt gerade halt nicht gefällt, was in Deutschland passiert, was bei dem einen oder anderen offensichtlich so ist und bei mir auch, ich finde es krass zu sehen, wie sich Deutschland innerhalb der letzten 2 Jahre entwickelt hat, aber habe ich ja ein sehr lokales Thema. Das heißt, ich bin total abhängig davon. Auf der anderen Seite, bei einem Depot, das jetzt sehr international ist, dann gucke ich da hin und sage, 3,4% Deutschland ist jetzt nicht so tragisch, was hier passiert. Ich partizipiere ja trotzdem an den, sagen wir mal, Ländern, wo es vorangeht, wie in Amerika oder in Asien.
Genau. Also
Indien oder in Afrika. Also ich glaube, es gibt ja viele Standorte auf der Welt, wo richtig Action ist gerade.
Das sollte man auch auf jeden Fall mit einbeziehen. Also mal so als Zahl, die Deutschen sind sehr heimatverbunden. Ja? Das heißt, die haben zu 45% deutsche Titel im Portfolio. Das Problem ist nur, dass
Ronovia, aber nur weil es so krass billig war.
Ja, die hatten gute Zahlen, auf jeden Fall. Also es war bestimmt nicht die schlechteste Investition.
Ja, das war.
aber war aber dann natürlich jetzt auch diesem Zinsthema.
Das war geschuldet. Nur deswegen. Da war Immobilienbestand versus Marktkapitalisierung,
da war so ein großes Delta. Zusammengepasst.
Da habe ich gesagt, ich muss es jetzt kaufen. Leider
habe ich nicht. Der Überverkauf war auch dabei Tupper, deswegen habe ich damals Tupper gekauft, weil einfach das Ding maßlos überverkauft wurde und es einfach mit den Zahlen überhaupt nicht mehr zusammengestimmt hat. Auf jeden Fall ist es so, dass der deutsche Aktienmarkt nicht mal 2% vom Weltmarkt ausmacht. Mhm. Also allein Apple, nur Apple, ist größer als der komplett deutsche Aktienmarkt mit 350 Unternehmen.
Unvorstellbar, oder? Ja. Unvorstellbar krass. Zum Glück habe ich Apple fett im Plus bei mir im Depot.
Das ist interessant auf jeden Fall. Also im Prinzip der deutsche Aktienmarkt kannst du die Tonne kicken, also sage ich mal von der Wichtigkeit in der Welt. Und es ist dann halt auch so, dass dann die Anleger, die sich auf deutsche Titel konzentrieren, 98% der Chancen dann verpassen. Auch verpassen. Mhm, ja. Weil Geld wird wirklich woanders verdient. Ich sage jetzt mal, der DAX, wenn man den so sieht, ist ein interessanter Index, der kurstechnisch sehr wenig Auswirkungen gehabt hat in Form von Rendite, sondern eher aufgrund der Ertragskraft, sag ich mal, anschauliche Zahlen hat. Wobei anschaulich ist wirklich anschaulich. Wir sind da zum Beispiel beim amerikanischen Index S&P 500 nochmal um der Hälfte drüber, was die Gesamtperformance betrifft. Aber wer sich jetzt, sag ich mal, nur auf den deutschen Heimatmarkt konzentriert, der ist natürlich auch mit allen Risiken dann direkt im
Zu Hause verbunden,
ja, genau. Klar. Wichtig ist es da dann einfach zu sagen, nee, ich teile mein Geld weltweit auf. Also ich habe sowohl den amerikanischen Markt, ich habe den europäischen Gesamtmarkt, ich habe Schwellenländer, auch sehr, sehr wichtig. Das sind dann auch beispielsweise China, das sind südamerikanische Staaten. Es ist zum Beispiel Indien und natürlich höre ich auch öfter, oh, es ist total risikoreich, in China zu investieren. Jein, also es ist bestimmt mit einem Risiko verbunden, ja, in China zu investieren, aber für mich ist es ein größeres Risiko, in der Zukunft nicht da drin investiert zu sein. Also der asiatische Markt, vor allem wenn man sich das mal auf der Weltkarte anguckt, der hat so bestimmte Vorteile, und zwar sind da ungefähr 3 Milliarden Menschen per Landweg miteinander verbunden. Wir haben eine direkte Verbindung nach Europa, die neue Seidenstraße, die gebaut wird, sowohl mit Luft, Bahn, Schiff und Autoverkehr.
Demnächst noch unterirdisch mit Lichtgeschwindigkeitstunnel.
Das kann durchaus auch sein, ja, warum nicht? Ich meine, das Ende der Seidenstraße in Europa ist in Duisburg übrigens. Und
gar nicht uninteressant für Immobilieninvestments oder Logistikhallen.
Ja.
Muss ich mich mal mit beschäftigen.
Ja, das ist, ich habe auch so meine Fühler so ein bisschen nach Duisburg ausgestreckt. Wobei die Stadt jetzt auch ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, wirtschaftlich. Also ganz wichtig, auch die Schwellenländer mit reinzunehmen. Aber auch zu Schwellenländern gehören natürlich auch die Tigerstaaten, wie jetzt beispielsweise Singapur, Taiwan, Macau nicht, aber Hongkong.
So, ich glaube, Macau war was anderes, Manu.
Nee, also Macau ist tatsächlich auch, also wenn man so ein ETF in den Schwellenländern nimmt.
Ist das ausgegliedert
aus China? Ist es ausgegliedert, Macau. Ja, deswegen ist es mir gerade eingefallen.
Ich dachte, du verbindest das mit einer anderen persönlichen Erfahrung, aber...
In Macau war ich noch nicht. Nee, in Macau Hongkong schon, aber in Macau noch nicht. Und dann
vielleicht sollten wir das mal einführen, irgendwann einen kleinen Macau-Urlaub.
Warum nicht? Also ich bin offen für alles.
Ich habe noch nie gepokert.
Nicht?
Ich mag das nicht.
Ich bin eher Team Blackjack.
Das Thema ist, für mich ist es nicht mathematisch nachvollziehbar, wie ich da gewinnen kann so richtig. Und das
mir also, ist da zu viel Blackjack 21.
Glückskomponente, ja. Das Einzige, was mich antört, ist Roulette, statistisch gesehen.
Auch interessant.
Habe ich bisher immer verloren. Egal, machen wir weiter. Das ist, glaube ich, nicht das beste Thema.
So, aber ich meine, mit den Schwellenländern hat es sich jetzt aber noch nicht getan. Wir haben dann noch beispielsweise die Pazifikregion als eigene Region. Beispielsweise Australien ist da mit drin. Da sind auch noch die anderen Länder mit drin. Wenige Aktienunternehmen, aber die haben es dann auch in sich. Das sind zum Beispiel Rohstoffunternehmen.
Ja, gerade in der Region ist sehr große dabei.
Immobilien auf Platz 2 oder 3 übrigens in der Pazifikregion. Von der Allokation her in allen anderen Regionen immer auf den letzten Plätzen, weil die Wertschöpfung aus Bau etc. gar nicht so hoch ist, wenn man sich das mal so überlegt. Und natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt ist noch Japan. Also Japan ist zweitgrößter Aktienmarkt der Welt nach den USA. Wir sind ungefähr bei 60% USA in der Welt, bei ungefähr 7% Japan. Deutschland, wie gesagt, 2%. Ist da sehr gering und deswegen Japan als eigenständiger Aktienmarkt.
Hatte ich nicht so auf dem Schirm, spannende Erkenntnis.
Hochinteressantes Land. Und dann natürlich noch das Thema Small Caps. Also die habe ich noch als einzelnen ETF mit drin. Das sind die
Erklär mal kurz, was Small Caps sind, damit jeder ETF auch weiß, wovon du sprichst.
Also wir haben verschiedene Marktkapitalisierungsgrößen der Unternehmen. Also beispielsweise Mercedes-Benz ist jetzt ein Large Cap. Ja. Die sind groß, die haben viel Marktkapitalisierung. Das ist ein großes Unternehmen. Dann haben wir Mid-Caps. Ja, die sind,
ich hätte so gerne jetzt so eine ganz große Cappy, so eine ganz übergroße, die ich mir auf meinen Kopf setze. Da ist so ein Daimler-Stern drauf.
Das ist dann
so eine Mid-Cap, so eine normale, und dann eine Small Cap, so eine ganz kleine.
Genau, das ist dann ein sogenannter
Wohnmobilmännchen.
Large Value Cap Mercedes, ja. Weil das ist einmal eine Substanzwertaktie und einmal ein großes Unternehmen, also Large. Dann haben wir mittlere Größen und Small Caps, also kleinere Aktiengrößen, wobei in der Aktienwelt aber Small Caps schon 500 bis mehrere, also 500 Millionen bis mehrere Milliarden.
Ja, ja. Mhm. Aber in der Aktienwelt ist es ja auch, sind so. 500 Millionen nicht viel.
Nö. Das ist so ungefähr 500 Millionen. Was hat denn das gerade aktuell so? Der Teamvideo ist auch wieder drüber.
Ja, also es gibt durchaus. Göppinger Unternehmen.
Göppinger
Unternehmen. Wissen nicht so viele.
Bin ich drin.
Ja? Ja. Schon lang?
Seit Corona.
Ah ja, interessant.
Ja, mhm. Ja. Passt. Okay. Passt. Ich finde ein schönes Unternehmen, also interessantes Unternehmen. Ja. Haben aber ein paar Fehler gemacht mit Marketing. Manchester, 50 Millionen pro Jahr, war ein bisschen übertrieben.
Diese Fußballsponsorings sind so ein Thema. Da gibt es ja auch Immobilienunternehmen aus unserer Region, die da auch sehr aktiv sind.
Ja, stimmt.
Okay.
Ja, genau, also Small Caps. Da gibt es den sogenannten Eugene Farmer, das ist ein Nobelpreisträger aus der Finanzwissenschaft und der hat den sogenannten Small Cap-Effekt rausgefunden. Und zwar Small Caps haben gegenüber Large Caps, großen Unternehmen, Vorteile. Und zwar können sie besser wachsen. Ja, sie haben die kleinere Schwierigkeit zu wachsen.
Flexibler, bisschen nicht so starre Struktur.
Die sind flexibler. Also wenn wir mal auch mal Zahlen von Apple angucken, das Wachstum in den 2000ern, 90ern, 2000ern und jetzt das Wachstum, da kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Aber
wir müssen ja auch sehen, absolut gesehen ist Apple jetzt auch gut platziert.
Ja, also, aber Apple hat jetzt auch immer größere Schwierigkeiten, weitere Wachstum zu erzeugen, weil umso größer, umso schwieriger wird es weiter zu wachsen. Und kleine Unternehmen, die haben natürlich eine viel größere Performance, weil sie dann auch durchaus mal über 100% in einem Jahr zulegen
können. Da freut sich der Aktionär dann auch.
Genau. Und wenn ich die noch mit reinmische, und aber da auch sehr wichtig, dass diese Small Caps breit gestreut sind, die sind bei mir aber meistens im Bereich der entwickelten Länder, weniger Schwellenländer, das sind dann entwickelte, also europäische Small Caps, amerikanische zu einem großen Teil. Auf jeden Fall beflügeln die dann noch mein Portfolio. Ja. Und ich weiß, die Kritik heißt immer, nein, das stimmt nicht, mehr Rendite gibt's nicht mit weniger Risiko, aber tatsächlich bei den Small Caps ist es so, weil ich sage, ich habe nochmal eine neue Anlage, eine neue Klasse mit drin, und zwar die mit den kleinen Marktkapitalisierungen, plus habe eine große Streuung, also es sind dann auch mehrere tausend Unternehmen, die bieten mir eine größere Rendite, deutlich größere Rendite in meinem Gesamtportfolio, als jetzt beispielsweise der MSCI World. Also da habe ich MSCI World mit einem Schnitt 7,5%, 8%, wenn es sehr gut ist, und mein Portfolio dann mit 10,9% in den letzten 40 Jahren, 10,3 bis 10,9%.
Das sind dann große Unterschiede.
Mhm. Ja, und sehr große
Unterschiede. Hört sich nicht viel an, aber 0,1 macht schon einen großen Unterschied auf 40 Jahre.
Absolut. Und ich senke mein Risiko durch das, dass ich noch mehr Unternehmen mit reinnehme, erhöhe aber meine Rendite. Ja, als ich das mal bei Immotommy im Video gesagt habe, da wurde ich darunter zerrissen von allen möglichen
Experten.
Möchtegern-Experten, die meinen, das geht nicht, das ist absolut gegen die Regel. Aber nein, es ist so. Wenn ich das mit reinnehme, dann kann ich davon ausgehen, dass ich eine höhere Rendite habe. In der Zukunft weiß man es natürlich nicht, aber ich nehme an, dass immer noch kleine Unternehmen besser wachsen können als große. So. Ja. Also habe ich am Ende bis zu 10 ETFs mit drin, nicht mehr reinnehmen. Also man soll jetzt nicht für jeden Schrott noch einen ETF mit reinnehmen, die sich dann gegenseitig im Weg stellen. Also es reicht für mich ein Emerging Market ETF. Ich muss dann, also ich will wirklich so Indien zum Beispiel noch mehr, mich mehr auf Indien fokussieren, kann ich noch einen indischen ETF mit reinnehmen, aber muss ich nicht. Ja. Also das ist jetzt nicht so wichtig. Deswegen sage ich mal, weniger ist mehr. Nur ein MSCI World würde mir auf keinen Fall ausreichen.
Ja.
Schwellenländer sind wichtig, Small Caps sind wichtig. Gegebenenfalls Anleihen, falls man sein Risiko senken möchte, beziehungsweise die Schwankung. Wenn ich aber jung bin, möchte ich keine Anleihen haben, weil das sind Bremsen. Bin ich älter und möchte nicht mehr solche Schwankungen in meinem Portfolio, dann nehme ich mehr Anleihen mit rein, aber das ist mal ein anderes Thema. Aber so habe ich im Prinzip dann mein Kernportfolio. Ja, das ist breit gestreut, das ist extrem günstig von der Gesamtkostenquote. Also nur mal so im Schnitt, wenn ich bei der Bank mir einen Fonds kaufe, dann habe ich im Schnitt 3,5% Kosten pro Jahr.
Ja.
Ja, mit allem. Ja, weil da wird viel hin und her transferiert und Titel gekauft, verkauft, und zu 95% der Fällen schlagen die auch überhaupt nicht den Markt, also den ETF. Und so habe ich dann in meinem Kernportfolio 0,16% Kosten. So. Wer will das schlagen? Niemand.
Das
ist einfach, ich gehe schon mit über 3% Vorteil ins Jahr, habe ein deutlich breit gestreuteres Portfolio. Ich habe wenig Arbeit, also relativ wenig Arbeit damit und habe im Prinzip alle Dimensionen der Welt schon mal abgebildet. So. Und nur mit diesem Portfolio, bin ich mir sicher, schlage ich schon 95% aller anderen Anlagestrategien mit Wertpapieren. Mhm. So. Jetzt ist es aber den meisten zu langweilig. Also vor allem den Jungen, die sagen, oh, ETFs, okay. Sind ja ein bisschen langweilig, die.
Wobei es ja fast schon ETF-Trend gibt in der Jugend, gell? Mit den ganzen neuen Anbietern.
Schon, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die diese Einzeltitel erwähnen. Also es gibt diese ganzen Dividendenseiten auf Insta von Dividenden-Alex über alle möglichen. Keine Ahnung, ob es den gibt, aber ich sage jetzt einfach mal so
Namen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und die sind natürlich sehr auf Einzeltitel bezogen und sagen, hey, nehmt viele Einzeltitel, kauft McDonald's, wie vorhin erwähnt, kauft das ganze Zeug. Und da sage ich halt, hey, kann man schon machen, aber ein Kernportfolio muss einfach aus ETFs bestehen, beziehungsweise aus diesen ganzen Dimensionen. Mhm. So, das ist mein Fels in der Brandung, das ist das, was mir Sicherheit
voranbringt,
gibt, was mich
auch
voranbringt, was mir eine tolle Rendite gibt und ja, wo ich einfach, sage ich, auch mein Risiko sehr stark senke. So, kann ich zu 100% als Anlagestrategie nehmen, ist überhaupt nichts verkehrt dran, oder ich sage halt, okay, ich nehme dieses Kernportfolio 60% in mein Portfolio. So, und mit meinen restlichen 40% oder sage ich mal 70% Kernportfolio, 30% nehme ich noch meine Satelliten mit rein. Also Core-Satellite-Strategie heißt Kern, wichtig. Ja, Risiko senken mit den ganzen Punkten, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann kann ich im Prinzip noch Satelliten drumherum nehmen in Form von Einzeltiteln. So, jetzt sollte ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken machen, was will ich denn erreichen mit meinen Einzeltiteln? Ja. Ja, möchte ich beispielsweise meine Ausschüttungsquote erhöhen?
Ja.
Vergleich, mein Kernportfolio also hat 2,5% Ausschüttung pro Jahr. Das ist jetzt nicht viel. Dafür ist aber die Gesamtperformance stark. Also Wertsteigerung plus die Ausschüttung ist stark, über 10%. Aber sage ich mal so, auf den kurzen Anblick sind es 2,5% ungefähr meine Ausschüttung. Und wenn ich das erhöhen will, dann kann ich durchaus noch Einzeltitel mit dazu nehmen. Also entweder ich nehme dann noch einen ausschüttenden High-Dividend-Fonds mit rein als ETF. Mhm. Da bin ich dann so bei 3,5% Ausschüttung. Mhm. Ich nehme noch Einzeltitel dazu. Und da kann ich durchaus dann nur anhand meiner Satelliten, vor allem in der jetzigen Zeit aktuell, sehr gut mal so 8-9%, auch 10%, 11% Dividendenrendite mitnehmen.
Das ist schon ordentlich.
Natürlich ganz, ganz wichtig, die Höhe der Dividendenrendite zeigt nicht die Höhe des Erfolgs an.
Ja.
Das heißt, wenn ich einen Titel kaufe, wie jetzt beispielsweise Hapag-Lloyd während der Corona-Krise, die dann 30% Dividendenrendite in einem Jahr hatten, hört sich das zwar schön an, aber sehr mit Vorsicht zu genießen.
Ja, es geht ja auch Equity aus dem Unternehmen raus.
Genau, erstens das, also genau, auch noch sehr wichtiger Punkt. Immer dann, wenn Dividende ausgeschüttet wird, sinkt auch im gleichen Moment der Wert meiner Firma oder der Firma, wo ich investiert bin, weil sie geben mir ja Geld aus ihrer Substanz an die Anleger raus und das sieht man auch im Kurs. Also davor, vor der Dividendenauszahlung sinkt dann meistens der Kurs, beziehungsweise danach der Kurs dann auch in dem Faktor, was ausgeschüttet wird. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Manchmal sind es tatsächlich nur kurze Auswüchse, warum diese Dividendenrenditen so hoch sind. Mhm. Ja, Beispiel, während der Corona-Krise sind die Kosten für Container in unglaubliche Höhen gegangen.
Das stimmt.
Ja, und dadurch hat natürlich Hapag-Lloyd einen Haufen Geld verdient.
Ja.
Ja, gleichzeitig ist denen ihr Kurs gesunken, dafür ist die Ausschüttung erhöht worden, dann waren wir bei ungefähr 30%. So, das ist schön, das hat bestimmt den einen oder anderen Anleger gefreut. Wäre für mich jetzt aber nicht der Grund zu sagen, oh, das ist jetzt ein Dividendentitel, den nehme ich mit rein.
Ja.
Das ist jetzt mein Dividendentitel, den nehme ich mit rein, dann habe ich jetzt statt 2,5% Ausschüttung halt im gesamten 10.
Ja,
ja. So. Nee, sollte nicht so sein. Also da auch immer wichtig zu sagen, okay, bleibt die Dividende, also man kann nie davon ausgehen, dass eine Dividende immer gleich bleibt. Sie steigt zwar im Schnitt das habe ich mal letztens gelesen, glaube ich, 5%, 6% von allen Dividendenunternehmen, aber auch da gibt es Schwankungen. Einmal wird es höher, einmal geht es dann wieder ein paar Jährchen runter. Da kann man sich nie so sicher sein, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass ein Mercedes-Benz zum Beispiel, ja, wenn die weiterhin so gut Geld verdienen, dass die auch einen Teil davon an ihre Anleger abgeben. Und da habe ich den Titel letztens gekauft mit 11% Dividendenrendite.
Ja, das schadet nicht, oder?
Das ist sicher nicht verkehrt so. Dann gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die leben einfach davon, diese Ausschüttungen zu tätigen. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben aktuell noch eine geringe Ausschüttung. Da sage ich dann, hey, wenn ich aber über die ganzen Jahre da investiert bleibe, die immer wieder ihre Dividenden erhöhen, und da ist zum Beispiel das sehr gute Beispiel, auch auf Instagram, den darf man gerne folgen, der Helmut, Waikiki heißt er auf Insta.
Super,
der seit 82, kann ich auch mal empfehlen. Seit 82 im Kapitalmarkt drin ist und absoluter Fan von Dividenden ist. Und so auch, wie er immer darstellt, die Statistiken, wie sich die Dividenden entwickeln über die ganzen Jahre, also hochinteressant. Ja, ja. Also sehr interessant, ja. Auf jeden Fall folgen. Vor allem in Form auch dieser Core-Satellite-Strategie, um sich da einzelne auch Titel sich anzugucken. Also ein richtig cooler Typ.
Ja, super spannend.
Über 100 Titeln im Portfolio und der weiß einfach,
was er tut. Sehr spannend. Ja, genau. Vielleicht hören wir den hier auch noch, den Helmut. Schauen wir mal.
Wäre cool.
Manu, jetzt hast du eine Menge Input geliefert.
Ja.
Vielleicht so, bevor wir das Ganze hier schließen, hast du vielleicht so 2-3 Tipps für die zukünftigen Investitionen, für die Anleger, die du zusammenfassen kannst und sagst, hey, das sind die 3 wichtigsten Sachen, auf das müsst ihr achten.
Ja. Also ganz wichtig ist das Thema, bringt Zeit mit. Ja, also die wenigsten werden in sehr kurzer Zeit sehr reich, sondern das ist immer ein Prozess über einen gewissen Zeithorizont.
Ja, ja.
Also habe ich einen Horizont zu sagen, ich bin mal mindestens 10 Jahre im Aktienmarkt investiert. Ja. Das ist immer auch von Vorteil. Man sollte durchaus so früh anfangen wie nur möglich.
Mhm.
Ja, keine Zeit verlieren. Und vor allem einfach mal beginnen, ETFs beginnen oder ähnlichem und das Zeug einfach mal liegen lassen.
Ja.
Ja. Man sollte seine Risikoaffinität kennen,
beziehungsweise
seine Risikoklasse. Genau.
Okay.
Ja, seid euch darüber bewusst, was ihr ertragen könnt. Ja, also wenn ich jetzt ein 100% Aktienportfolio habe, in Form von ETFs oder ähnlichem, dann ist es durchaus mal vorgekommen in den letzten 40 Jahren, dass das Ding vom Höchststand 54% gefallen ist.
Das heißt, ich habe 100.000 drin und im Worst Case ist es...
Sind es auch noch 46.
Genau.
So. Damit muss man zurechtkommen. Ich meine, der Markt erholt sich nach im Schnitt 17 Monaten wieder und das ist dann alles fein, aber... Innerhalb dieser 17 Monaten
sieht es halt blöd aus. Das Tal der Tränen.
Ja, das ist das Tal der Tränen. Dann guckt einfach gar nicht mehr rein, aber tut's nicht verkaufen. Außer ihr braucht wirklich jetzt genau Geld, weil euer Auto, das ihr auf den Weg zur Arbeit braucht, weil das kaputt geht. Okay, das ist dann blöd gelaufen, aber am besten liegen lassen.
Hast du jetzt noch einen dritten?
Ja, das dritte ist, lasst euch bitte von steuerlichen Vorteilen bei Finanzanlagen nicht locken. Ja, also ganz oft so, dass vor allem am Ende des Jahres noch viele Vertreter rumrennen und sagen, hey, ihr könnt hier Steuern sparen mit Riester, mit Rürup und so weiter. Hört da bitte nicht drauf, weil vor allem in den jüngeren Jahren ist es wichtig, zuerst 2 Punkte zu machen. Erstens die Einkommensmaximierung, das heißt, investiert in euch selber, ja, investiert in euren Beruf, in euer Einkommen, maximiert dieses, wenn es geht. Danach ist es die Vermögensmaximierung. Das Geld, was ihr verdient, investiert es, baut Vermögen auf. Und erst dann sind steuerliche Vorteile interessant. Deswegen Rürup-Renten lohnen sich meistens erst bei Gutverdienern im höheren Alter, also so ab Mitte 40, weil dann diese Steuervorteile wirklich greifen. Davor weniger. Baut euch ein schönes Depot auf mit günstigen Kosten, baut euch euren beruflichen Erfolg auf und dann könnt ihr irgendwann über Steuersparmodelle nachdenken und irgendwelche Holdingstrukturen oder sonst irgendwas. Aber ihr braucht eine Substanz dafür. Und steuerliche Vorteile sind nicht auf Platz 1 bei 99% aller Menschen. So, das ist wirklich erst auf
spannend.
Platz
2. Ja, genau. Spannend, Manu.
Habe ich noch einen dritten?
Das war oder schon ein
dritter. Das reicht schon,
sonst wird es zu viel. Lieber ein bisschen weniger, aber dafür was mitnehmen können,
Genau.
Ja, hey, das war super wertvoll. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Wer weiter und mehr will, wie gesagt, bei der Cashflow-Konferenz ist der Herr Manuel Ellwanger auch wieder zu finden, sowohl auf der Bühne als auch wahrscheinlich in den öffentlichen Bereichen. Sicherlich auch im VIP-Bereich, wer ihn da ein bisschen intensiver penetrieren möchte, kann da vorbeikommen, sich dafür ein Ticket gerne kaufen.
Sehr gerne.
Ziel ist es, dass wir helfen, euch Cashflow zu produzieren, Curry, wie wir es nennen, dass ihr an der Vision teilhaben könnt, dass mehr Leute von ihren passiven Einnahmen leben können oder einem Teil der passiven Einnahmen im Idealfall, sodass du 100 Euro im Monat hast, aber nur 70 brauchst, sodass du 30 wieder investieren kannst. Das ist natürlich die Optimalsituation. Die möchten wir erzeugen helfen. Ja,
auf jeden Fall.
Und da hast du wieder einen tollen Schritt gemacht und eine Menge Input geliefert, Manu. Also vielen Dank dir dafür.
Gerne.
Und wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn es euch gut gefallen hat, schickt es gerne allen euren Freunden und allen, die eure Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen haben. Schreibt gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Alles unter 4 Sterne lassen wir vom Anwalt löschen. Also versucht es gar nicht erst. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Genau nächsten Freitag, da kommt nämlich die nächste Folge online. Bis dahin, alles Gute.